ARD Sounds.
Mach dich schon mal stand, Lagiports. Schnell.
Mach an.
Wir müssen heim hinterherfahren.
Du willst nicht stand. Einfach durchspannen.
Irgendwo. Haben wir jetzt das Auto gemerkt? Ich weiß gar nicht mehr, wie das aussah.
Da steht der. Wolltest du bling bling? Da ist der. Den musst du verfolgen jetzt, ja?
Die hier so giggelt, das bin ich, Judith. Ich bin ziemlich aufgeregt. Glaube, wir alle sind es. Denn wir könnten gleich vor einer der Schlüsselfiguren dieser Geschichte stehen. Eigentlich die entscheidende Zeugin. Wir sind auf der Suche nach Nada, der Hebamme, die Sanellas Schwester nach der Geburt noch lebend gesehen haben soll. Ein Jahr nach dem Verlust ihrer Tochter 1986 ist Sanellas Mutter wieder schwanger. Im Krankenhaus trifft sie wieder Hebamme Nada. Und die erkundigt sich, wie es ihrem anderen Kind geht, erinnert sich Sanellas Mutter. Sie ist irritiert und sagt Nada, dass das Baby doch direkt nach der Geburt gestorben sei. Nadas Antwort beschäftigt Sanellas Mutter bis heute.
Sie hat gesagt, es kann nicht sein. In meiner Schicht war sie noch am Leben. Und ich habe sie gebadet. Kräftige Baby, sehr hübsch und hatte schwarze Haare.
Mit dieser Nada wollen wir heute sprechen. Kann sie sich noch an damals erinnern?
Die Ski Brigada. Dem Straßenverlauf von E661 noch 3 Kilometer folgen.
Und dann geradeaus über den Kreisverkehr.
Kann sein, dass sie sich bei ihr so damals eingeprägt hat, bei dieser Nada, dass sie das jetzt immer noch weiß. Weil das ist nicht ein normaler Satz gewesen oder Situation.
Erst einmal müssen wir sie aber überhaupt finden. Wir kennen ihren Nachnamen und den Ort, in dem sie wohnt. Auf der Fahrt dreht Sanella den Spieß um. Stellt uns mal Fragen.
Ich nehme jetzt die Rolle von Moderatorin und frage euch, wie wird's unser Tag? Was denkt ihr?
Erstmal bin ich überhaupt jetzt gespannt, was das für ein Ort ist.
Der Ort, in dem Nada leben soll, liegt etwa eine halbe Stunde außerhalb von Banja Luka. Wir halten an einer etwas größeren Tankstelle, direkt neben der Straße. Sanella findet dort jemanden, der weiß, wo Nada wohnt.
Also er hat mitgekriegt, Gespräch.
Yeah.
Und dann hat er gesagt, sie wohnt da und da. Links, da, hoch. Ich habe gesagt, Moment.
Das gibt es doch nicht. Aber wir fahren ihm hinterher.
Wir folgen dem Mann. Sanella hat mit ihm vereinbart, dass er vor Nadas Haus einfach kurz anhält.
Weil er arbeitet 40 Jahre da neben Haus von Nada, so eine Firma. Deswegen kennt er Nada, Nada kennt ihn nicht.
Ach so?
Ja, Nada kennt ihn nicht. Der ist nur eine Angestellte neben Nadas Haus.
Während Sanella das sagt, biegt der Mann im Auto vor uns auf einmal links ab und hält direkt neben der Hauptstraße. Hier soll Nada also wohnen. Ich bin Judith Brosel. Und das ist Wo ist Sanellas Schwester? Ein ARD-Podcast produziert vom SWR. Neue Folgen hört ihr zuerst bei ARD Sounds. Das ist Folge 3. Die Hebamme. Wir stehen vor einem rosa, zweistöckigen Mehrfamilienhaus. Hier also soll die Frau wohnen, die Sanellas Mutter zum ersten Mal auf die Idee gebracht haben soll, ihre Tochter könnte noch am Leben sein.
Wir sind jetzt hier und mein Bauchgefühl sagt mir Negatives. Ich weiß es nicht.
Falls es uns wirklich gelingt, gleich mit Nada zu sprechen, wäre das für uns ein Meilenstein. Kann sie sich noch an damals erinnern? Also, dass in ihrer Schicht mit dem Baby alles gut gewesen sein soll. Es aber später hieß, das Kind sei schon kurz nach der Geburt gestorben. Von unserer Euphorie an der Tankstelle ist bei Sanella in diesem Moment gar nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil.
Mein Bauchgefühl sagt, sie wird uns zurückschicken. Ich weiß nicht warum. Ich habe so ein komisches Gefühl.
Es kann aber auch Aufregung jetzt sein.
Ja, ja.
Sanella steuert eine junge Frau an, die auf dem Grundstück gerade Einkäufe aus einem schwarzen SUV holt. Ein Labrador kommt uns entgegen, wedelt fröhlich mit dem Schwanz. Sanella stellt uns der jungen Frau als Freundinnen vor. Sie erklärt kurz, warum wir hier sind. Dass wir Nada, die Hebamme, suchen. Die Frau ist ihre Schwiegertochter. Sie ruft in Richtung des Fensters, das im ersten Stock direkt über uns liegt, nach Nada. Ich fühle mich willkommen. Habe das Gefühl, hier sind wir bei den Guten. Und dass wir jetzt endlich erfahren, wonach wir so lange suchen.
Was ein süßer Hund.
Sie ist nur eingeleint, wenn die nicht da sind.
Und während wir den Hund streicheln, bewegt sich auf einmal oben im Fenster was. Eine Frau guckt raus. Wir haben Nada gefunden. Wir sehen nicht mehr als ihren Kopf, also eher ihre Silhouette. Zanella versucht ihr zu erklären, warum wir hier sind. Nennt den Namen ihrer Mutter, sagt, Nada habe sie, also Zanella, damals zur Welt gebracht. Bisschen geflunkert. Aber alles andere ist übers Fenster zu kompliziert. Zanella muss etwas Überzeugungsarbeit leisten. Nada ist skeptisch. Nach 2-3 Rückfragen zieht sie ihren Kopf aus dem Fenster zurück. Wir warten. Und dann steht Nada in der Tür. Direkt vor uns. Wir stehen der Frau gegenüber, die Zanellas Schwester vor 41 Jahren lebend in den Händen gehabt haben soll. Mein erster Eindruck? Sie wirkt noch sehr fit und strahlt eine gewisse Autorität aus. Ich finde, sie wirkt sympathisch. Ihr Alter kann ich schlecht schätzen. In Rente ist sie ja wohl schon. Aber älter als Mitte, Ende 60 ist sie, glaube ich, auf keinen Fall. Nada läuft mit uns in eine Ecke des Gartens. Wir nehmen uns weiße Plastikstühle, die an der Hauswand gestapelt sind, und setzen uns mit ihr an einen Tisch. Der Labrador wuselt nach wie vor um uns herum. Kirsten und ich lassen die beiden reden, streicheln ausgiebig den Hund. Die Sonne scheint, niemand hat uns weggeschickt. Ich bin gerade einfach nur erleichtert. Vom Gespräch verstehe ich zwar nichts, mir kommt es aber sehr entspannt vor. Zanella spricht ruhig und wirkt gefasst. Immer wieder verstehe ich einzelne Worte. Mittlerweile erkenne ich schon an Zanellas Sprachmelodie, wann sie Nada von den Szenen erzählt, die das Leben ihrer Mutter so sehr beeinflusst haben. Nach ungefähr 10 Minuten frage ich mich zum ersten Mal, ob hier gerade wirklich alles so entspannt läuft. Nadas Augen zucken nach rechts. Für einen ganz kurzen Moment verhärtet sich ihr Gesicht. Dann dieser Blick am Schluss, das war wirklich irgendwas, wo ich das erste Mal dachte, okay, fuck, krass. Habe ich mir das jetzt eingebildet, aber wie hart dieser Gesichtsausdruck auf einmal ist? Erst später kann uns Zanella erzählen, wie das Gespräch aus ihrer Sicht gelaufen ist. Dass Nada auf Zanella nicht hilfsbereit, sondern eher abweisend und verschlossen gewirkt hat.
Sie kann sich an meine Mama angeblich nicht erinnern, an das Jahr nicht oder andere Doktor nicht erinnern. Sie hat keine Information gegeben, sie will nichts geben.
Von all dem bekommen Kirsten und ich, die ja leider kein Wort verstehen, in dem Moment gar nichts mit.
Habe ich gesagt, meine Mama ist psychisch fertig und sagt sie, ja, wenn sie so psychisch fertig ist, vielleicht hat sie sich das alles eingebildet.
Nada sagt Zanella nichts, das ihren Verdacht bestätigt. Nichts, das ihr bei der Suche nach ihrer Schwester weiterhilft. Deshalb versucht sie wenigstens herauszufinden, wie der normale Ablauf war, wenn ein Baby nach der Geburt gestorben ist.
Und ich habe gesagt, wo kommen die dann Kinder hin? Und sie sagt, wo sollen die hinkommen? Ich habe gesagt, ja, Krankenhaus sagt Friedhof. Friedhof sagt Krankenhaus. Ich verstehe nicht. Sie sagt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe gesagt, bitte können Sie uns helfen. Ja, wie soll ich Ihnen helfen? Ich habe gesagt, wenigstens eine Richtung geben. Deutschland, Österreich, hier.
Zanella stellt diese Frage, weil sie mittlerweile glaubt, dass ihre Schwester damals nach der Geburt nicht gestorben ist, sondern in einer anderen Familie aufgewachsen sein könnte. Vielleicht sogar im Ausland. Sie hofft, von Nada immerhin irgendeinen Hinweis zu bekommen, wo sie nach ihrer Schwester suchen kann, falls sie noch lebt. Als Zanella merkt, dass Nada ihr keine Antworten geben kann oder will, greift sie zu einer Notlüge.
Ich habe gesagt, wir haben Papier, dass sie lebt. Wir wissen nur nicht, wo sie ist. Sie war nicht mal überrascht.
Sie hat also nicht widersprochen?
Nein, sie hat nicht widersprochen. Du hast, glaube ich, wie verstanden. Und sie ist erst aufgestanden.
Nada beendet das Gespräch, indem sie aufsteht. Freundlich, aber bestimmt. So kommt es mir zumindest vor. Das Gespräch mit Nada ist völlig anders gelaufen als erhofft. Dementsprechend frustriert ist Zanella direkt danach.
Oh mein Gott, diese Frau ist sowas von falsch.
Zanella hat das Gefühl, dass Nada sie gerade ziemlich hat auflaufen lassen und dass sie eigentlich mehr weiß.
Wir müssen uns irgendwo hinsetzen oder hinstellen oder irgend sowas.
Aber wie geht's dir jetzt erstmal? Kommst du klar?
Ich weiß nicht.
Aber wir fahren erstmal noch ein Stück weg und dann halte ich irgendwo hier, dass wir erstmal rauskommen.
Ich fahre jetzt hier weg und ich spüre und ich habe vorher glaubt ihr an dieser Spüren? Was habe ich euch gerade gesagt? Mein Bauch sagt, mir geht's nicht gut. Und dieses Gefühl hatte ich da wieder. Also, meine Schwester lebt und wir spüren sie. Und ich habe das jetzt wieder gespürt, was ich immer spüre und meine Mama auch.
Nada soll es gewesen sein, die Zanellas Mutter ein Jahr nach der Geburt überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, Zanellas Schwester könnte noch am Leben sein. Davon war heute, 40 Jahre später, nichts mehr übrig. Die Begegnung mit Nada müssen wir jetzt alle erstmal sacken lassen.
Ich bin gerade richtig verwirrt. Irgendwie war man sich so sicher, was man denken soll. Und jetzt weiß ich gerade gar nichts mehr.
Wir hatten wirklich gehofft, Nada könnte uns irgendwie helfen. Vielleicht sogar offen mit uns sprechen. Falls es tatsächlich so ist, dass Babys damals aus Kliniken gestohlen wurden, vielleicht wusste Nada einfach von all dem nichts? Warum erinnert sich Zanellas Mutter so klar an ihre Worte, dass mit dem Baby alles gut gewesen sein soll? Oder ist an dem Verdacht gar nichts dran? Aber hätte Nada uns dann nicht offen ausgelacht? Irgendwas Tröstendes mit auf den Weg gegeben? Dass ihr der Verlust leid tue oder sowas in der Art? Wir parken vor einem Supermarkt. Zanella holt sich was zu trinken. Ich glaube, sie braucht gerade einfach mal ein paar Minuten für sich. Kirsten und ich wissen auch erstmal nicht so richtig, wie wir das Treffen einordnen sollen.
Sag mal ehrlich, das wäre jetzt zu einfach gewesen. Und dieses Aufstehen, jetzt verpisst euch. Klar, irgendwann musst du auch mal so ein Gespräch beenden, weil wo soll es noch hinführen? Aber das war ja kein Tut mir leid, dass ich euch nicht helfen kann. Also zumindest habe ich das nicht wahrgenommen.
Nee.
Verschwendet eure Kraft nicht oder ich hoffe, ihr findet Frieden für euch.
Naja, also ich finde schon, du musst dich auch in ihre Situation versetzen. Also stell dir mal vor, es ist heute Samstag, ja. Heute ist der erste schöne Tag hier, Frühling, 18 Grad. Und dann schneiden da drei Tanten bei dir erstmal rein, ja. Also ich wäre auch höchstgradig skeptisch.
Als ich damals Zanellas Mutter kennengelernt habe, hat sie mir ihre Krankenhausakte mitgebracht. Also diese Tabellen, in die Ärzte nach Untersuchungen, Diagnosen und Medikamente eintragen. Mit vielen Abkürzungen und unleserlicher Schrift.
Das ist komplette Papiergramm von meiner Mama, seit wann sie im Krankenhaus ist.
Ach,
also wegen Babys. Ganze Akte von ihr. Und das ist
aber mit Babys, also alle Kinder dann.
1985. Das Jahr, in dem Zanellas Schwester auf die Welt gekommen ist und Zanellas Mutter die Kaiserschnitt-OP hatte, taucht in dieser Krankenhausakte überhaupt nicht auf. Dafür aber 1984, also das Jahr davor.
Und Sie haben 1984 kein Kind bekommen?
Ich kann sagen, ты не здобла дете 84-го.
Не сам не родила.
Не, не,
82-й сам родила, 83-й, 85-й, 6-й.
Sie hat Kind bekommen 82, 83, 85 und 86.
Die Geburt von Zanellas Schwester ist also auf ein Jahr zu früh datiert. Ohne jede weitere Information. Kann das ein Versehen sein? Oder ist es Absicht? Zanellas Mutter geht für uns noch einmal ins Krankenhaus und beantragt dort alle im Archiv abgelegten Unterlagen zur Geburt. Einige Wochen später erhält sie tatsächlich ein offizielles Papier. Zum ersten Mal überhaupt. Es soll die Kopie ihres Entlassungsbriefs von damals sein. Einfach ein am Computer geschriebenes DIN-A4-Blatt mit Stempel und Kürzel der heutigen Leiterin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Sieht nicht aus wie die Kopie eines mehr als 40 Jahre alten Dokuments, mit dem ich eigentlich gerechnet hätte. Ganz unten stehen die Namen von zwei Ärzten damals, allerdings ohne Unterschrift. Die können wir aber nicht mehr fragen. Beide sind mittlerweile gestorben. Im Entlassungsbrief steht, dass Zanellas Mutter 1985 einen Kaiserschnitt hatte. Also im richtigen Jahr. Aber nicht, was mit dem Baby aus ihrem Bauch passiert ist. Kein Vermerk, dass es verstorben ist. Kein eigener Entlassungsbrief für das Baby. Und das soll die komplette medizinische Dokumentation sein? Es ist, als hätte es dieses Kind einfach nie gegeben. Zanellas Mutter ist in ihrer Situation nicht allein. Schätzungen zufolge suchen im ehemaligen Jugoslawien tausende Familien nach ihren Kindern. Sie alle gehen davon aus, dass ihre Babys nach der Geburt im Krankenhaus nicht gestorben sind, wie ihnen das damals gesagt wurde, sondern womöglich illegal zur Adoption freigegeben wurden. Viele Babys, nach denen heute gesucht wird, sind in den 60er, 70er und 80er Jahren im ehemaligen Jugoslawien geboren. Die Mütter haben nahezu alle eines gemeinsam. Sie haben den Leichnam ihrer Babys nie gesehen, meist kein Grab genannt bekommen und fehlerhafte, unvollständige oder gar keine Dokumente erhalten. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich schon mehrfach mit dem Thema beschäftigt. Mehrere Mütter hatten dort Beschwerde gegen ihre Heimatländer eingereicht, weil sie, wie auch Sanellas Mutter, keinerlei Informationen zum Verbleib ihrer angeblich nach der Geburt gestorbenen Babys bekommen haben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Serbien und Kroatien dazu aufgefordert, mit einem Gesetz dafür zu sorgen, dass die Eltern glaubwürdige Informationen darüber erhalten, was mit ihren Babys nach der Geburt passiert ist. Und wenn das nicht geht, eine Entschädigung zu zahlen. Für Bosnien-Herzegowina gibt es ein solches Urteil nicht. Vielleicht noch nicht. Zurück zu unserer Suche. Gibt es wirklich keine weiteren Unterlagen zu Sanellas Schwester? Geburtsurkunde, Obduktionsbericht, Übergabeschein vom Krankenhaus an den Friedhof, Grabnummer. Irgendetwas muss es doch geben, wenn ein Mensch zur Welt kommt und im Krankenhaus verstirbt. Nachdem Sanellas Mutter allein nicht weitergekommen ist, versucht Sanella es jetzt nochmal mit uns.
Wenn die da abblocken, naja, dann muss ich mich erwähnen, ich sage einfach jetzt auf meine Sprache, moram se obratiti na Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, an Polizeiministerium Republik Srpska, wenn sie mir nicht weiterhelfen können. Weil dieser Satz ist ganz wichtig. Das habe ich mir so im Internet rausgefischt. Dann reagieren die komplett anders.
Banja Luka ist die Hauptstadt der Republika Srpska. Sie ist eine der beiden politischen Landesteile, in die Bosnien-Herzegowina nach dem Krieg eingeteilt wurde. Die politische Führung der serbisch-dominierten Republika Srpska heizt immer wieder nationalistische Spannungen an und strebt die Loslösung von Bosnien-Herzegowina an. Während unserer Recherchen muss der damalige Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, aufgrund eines Gerichtsurteils sogar zurücktreten. Für uns spielt das bei der Suche aber keine Rolle. Wir gehen erstmal in die Stadtverwaltung, fragen, was es dort zur Geburt von Sanellas Schwester gibt. Antrag Nummer 1.
Also, ich soll das Ganze hier ausfüllen. Mhm. Und sie sagt, wir gucken, was wir machen können. Mhm. Wir rufen sie an.
Sanella gibt den Frauen im Amt die Nummer unseres Hotels. Weiter geht's zum alten Stadtfriedhof. Der liegt im Stadtteil Pobrice, auf einer Anhöhe über der Stadt. Von hier aus kann man sogar das Krankenhaus sehen, in dem Sanellas Schwester zur Welt kam.
Aber das sind alles Babygräber hier.
Größtenteils, ja, oder Kleinkinder, ne?
Es gibt Einzelgräber von einigen Babys, die nur wenige Tage gelebt haben. Auch aus den 80ern. Sammelgräber sehen wir keine.
Ja, dann gehen wir noch mal zu den 85ern.
Und da siehst du auch wieder ein Holzkreuz. Ja, ja. Mal eins, was auf dem Boden liegt.
Ja, aber dann gefilmt. Hätte die Mutter das doch gesehen, wenn da irgendwas aufgestellt
ja,
wäre.
Ja, aber das war hier, glaube ich, echt nur Acker zu der Zeit.
Es gibt hier kein Grab mit dem Namen von Sanellas Familie. Und keines mit dem Geburtsdatum von Sanellas Schwester. In einem kleinen Verwaltungsgebäude am Eingang des Friedhofs spricht Sanella eine Frau an, die dort hinter einer Scheibe sitzt. Sanella fragt nach einer Kopie des Übergabescheins vom Krankenhaus.
Und sie sagt, oh, ich glaube nicht, dass wir was finden. Und sie meinte, ja, nach 10 Jahren sind Dokumente nicht mehr da.
Ich hatte irgendwie gehofft, die Frau könnte einfach kurz in ihren PC oder in einen Aktenordner gucken und wir hätten wenigstens mal eine Grabnummer oder so.
Und dann hat sie gesagt, ihr müsst nach Vrbanja und da muss ich einen Eintrag stellen, dass ich das Dokument überhaupt bekommen darf.
Also, auf nach Vrbanja. Einem Stadtteil von Banja Luka, in dem ein anderer Friedhof liegt. Mit dem Auto etwa 20 Minuten entfernt. Antrag Nummer 2.
Sie hat gesagt, das passiert nicht in 2-3 Tagen, das dauert jetzt.
Ich bewundere Sanella. Sie arbeitet einfach stoisch ab. Was anderes bleibt uns wohl auch gar nicht übrig. Wir fahren nochmal zum Krankenhaus. 2,5 Stunden wird Sanella dort zwischen Verwaltung, Gynäkologie und Archiv hin und her geschickt, um, Überraschung, einen Antrag zu stellen.
Ich habe vergessen, was wir machen. Ich habe vergessen, was ihr seid. Ich weiß nicht, wer ich bin.
Antrag Nummer 3. Am Ende darf Sanella ein Formular ausfüllen. Bei der Frau, mit der sie am Anfang schon gesprochen hat.
Und dieses Blatt holt mir dann selber aus anderem Raum. Habt ihr das gesehen? Also sie hat versucht, mich zu verarschen.
Ganz ehrlich, ich muss mich bei meiner Mama entschuldigen. Weil ich habe meiner Mama gesagt, ja, es kann doch nicht wahr sein. Du wohnst doch da, du hast doch Zeit. Nimm dir einfach eine Woche, geh hin und mach die. Und die sagt, Sanna, du verstehst das nicht. Die schicken mir, ich mach ständig einen Kreis.
Sinnlos im Kreis geschickt werden. Jetzt weiß Sanella, was ihre Mutter damit gemeint hat. Warum sie irgendwann aufgegeben hat, nach Unterlagen zu ihrem Baby zu fragen. Warum sie aufgehört hat, nach dem Grab zu suchen. Ich muss wieder an die Doku denken, von der ich in Folge 1 schon mal erzählt habe. Die Geschichte mit dem Baby, das erst 2018 in genau diesem Krankenhaus hier in Banja Luka verschwunden sein soll. Die Geschichte mit der Colaflasche im Grab statt der Babyleiche. Da haben die Eltern ihre Suche nach Informationen und Unterlagen so beschrieben.
Und hier kommt der bosnische Rock'n'Roll ins Spiel. Nein, es ist nicht da, es ist dort.
Wenn du versuchst, Papiere zu bekommen, dann schicken sie dich ständig hin und her. Geh nach Pobrice, dort werden sie sie dir geben. Oder die und die Person sollte sie dir geben.
Ihre Schilderung zur Suche auf dem Friedhof klingt 1:1 nach der Erfahrung, die wir gerade machen. Ich habe die Doku gefühlt 1000 Mal geguckt. Jetzt nochmal. Mit all unseren eigenen Eindrücken. Und ich bin aufs Neue schockiert. Man kann beim Fall von Sanellas Schwester natürlich sagen, hey, das ist alles schon 40 Jahre her. Dann gab es Krieg, Jugoslawien existiert nicht mehr. Überrascht es dich echt, dass wir da keine Unterlagen finden? Aber die Geschichte aus der Doku ist von 2018. Da sollte es wohl deutlich einfacher sein, an Papiere zu kommen. Wir sind jetzt schon einige Tage in Bosnien-Herzegowina unterwegs. Wir hatten uns darauf eingestellt, dass die Suche zäh wird. Aber alles, was wir bisher vorweisen können, sind eine Hebamme als Kronzeugin, die sich an nichts erinnert, und 3 ausgefüllte Anträge, von denen wir nicht wissen, ob sie uns jemals auch nur zu einem einzigen Papier verhelfen werden. Wir fahren zurück zum Hotel und werden am Parkplatz schon erwartet, vom Hotelchef.
Er hat jetzt gesagt, ich wurde angerufen. Papiergang ist fertig.
Nein.
Ich habe dich aber nicht erreichen können, ihr wart nicht da. Aber morgen könnt ihr hin.
Was?
Archiv arbeitet, ihr könnt euer Papiergramm abholen.
Wie geil.
Warum wir so ausrasten? Ich glaube, wir sind einfach erleichtert, endlich überhaupt irgendwo was zu bekommen. Nicht weggeschickt oder vertröstet zu werden, wie es Anellas Mutter beschrieben hat. Wir dürfen den Papiergramm morgen in der Stadtverwaltung abholen. Was auch immer das sein wird.
Ich muss das jetzt wieder verarbeiten. Ich glaube, ich kann mich nicht mal so richtig freuen, wie ich mich freue.
In der Stadtverwaltung bekommen wir dann tatsächlich neue Dokumente zu Sanellas Schwester. Es sind Kopien von 2 handschriftlich ausgefüllten Formularen, die das Krankenhaus der Stadt 1985 übermittelt haben soll. Einmal die Registrierung der Geburt von Sanellas Schwester und die Bescheinigung ihres Todes. Zum ersten Mal haben wir damit wirklich mal was von damals in der Hand. Nicht irgendein Papier, das heute neu ausgestellt wurde, sondern Formulare, die tatsächlich so aussehen, als wären sie damals handschriftlich ausgefüllt worden. Zum ersten Mal sehen wir hier die Uhrzeit, zu der Sanellas Schwester auf die Welt gekommen ist. 1:10 Uhr, also 20 Minuten, bevor sie gestorben sein soll. Zum ersten Mal lesen wir auch die damals festgestellte Todesursache. Ersticken durch Sauerstoffmangel und Verdacht auf Herzfehler. Wir haben also endlich Unterlagen, mit denen wir weiterarbeiten können. Und neue Fragen stellen. Sanella, Kirsten und ich haben hier in Bosnien-Herzegowina jetzt alle Stellen abgeklappert, die wir uns vorgenommen haben. Haben alles beantragt, was eben nur Sanella und ihre Mutter als Angehörige von Sanellas Schwester beantragen können. Auch wenn wir auf manche Antwort noch warten. Bisher sind Kirsten und ich hier als Freundinnen von Sanella aufgetreten. Haben in erster Linie versucht zu beobachten und uns einen Eindruck zu verschaffen, wie mit suchenden Angehörigen umgegangen wird. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir unsere Rolle ändern. Als Journalistinnen aus Deutschland offen Fragen stellen. Als erstes nehmen wir mit den Hebammen Nada und Mira Kontakt auf. Unsere Dolmetscherin ruft bei ihnen an. Dürfen Kirsten und ich nochmal bei ihnen vorbeikommen? Ihnen Fragen stellen, die wir als Journalistinnen zu Sanellas Geschichte an sie haben? Dürfen wir leider nicht. Die beiden reagieren relativ unfreundlich und deutlich ablehnend auf unsere Anrufe. Wir schreiben ihnen sogar noch einen Brief und bekommen auch darauf keine Antwort. Für Kirsten und mich ist klar, wenn die beiden nicht mit uns sprechen wollen, müssen wir versuchen, eine andere Hebamme von damals zu finden. Eine, die bestenfalls auch im Krankenhaus in Banja Luka gearbeitet hat. Die uns vielleicht wenigstens allgemein sagen kann, wie es damals ablief, wenn ein Baby nach der Geburt gestorben ist. Was hat man den Müttern gesagt? Hat sie eine Erklärung dafür, warum heute so viele Familien nach ihren Babys von damals suchen? Aus dem Krankenhaus in Banja Luka finden wir leider keine Hebamme. Dafür aber eine, die in den 60er Jahren ganz in der Nähe von Banja Luka sowas wie die Gemeindehebamme war. Sie heißt Dojanka. Und wir dürfen sie zu Hause besuchen. Und was sie uns erzählt, können wir selbst kaum glauben.
Es waren meine Hände, die Kinder in die fremden Hände abgegeben haben.
Stojanka geht davon aus, dass sie, ohne es damals zu wissen, bei der Entführung von Babys geholfen haben könnte. Babys, die ihr aus dem Krankenhaus in Banja Luka gebracht wurden. Wo ist Sanellas Schwester? Ist ein ARD-Podcast, produziert vom SWR. Neue Folgen hört ihr zuerst bei ARD Sounds. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr ihn bewertet und weiterempfehlt. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Und wenn ihr noch einen spannenden Hinweis habt, schreibt uns gerne an recherche-unit@swr.de. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann empfehle ich euch noch einen anderen Podcast. 6.30 heißt er, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. In etwa 20 Minuten gibt es da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Die werden auch nicht einfach nur vorgelesen, sondern die Hosts sprechen so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und manchmal wird es persönlich, manchmal witzig und manchmal auch emotional. Also eigentlich fast wie einer der Laber-Podcasts, die ihr vielleicht kennt. Nur, dass es um Politik, Gesellschaft und solche Themen geht. Und dass man sich als Hörerinnen und Hörer auch Themen wünschen oder zu Themen seine Meinung sagen kann. Den Link zum 6.30 Podcast packen wir euch in die Folgenbeschreibung.